Hallo und herzlich willkommen in unserem Märchenland Mittelstand und zu einer weiteren Folge voller Informationen und hoffentlich ein bisschen Inspiration rund um den deutschen Mittelstand. Vielen Dank an alle, die uns geschrieben haben, für die vielen Kommentare, für die Mails, dafür, dass wir erst kurz auf dem Markt sind. Da ist das echt ganz erfreulich. Wir lesen das alles. Vielleicht antworten wir nicht auf alles, aber wir lesen das alles. Das Kernthema des heutigen Gesprächs wird das Thema Kultur in Unternehmen sein und hier insbesondere Diversität. Und ich freue mich gleich ganz besonders auf unsere Gästin, die wir begrüßen dürfen. Aber vor all dem begrüße ich dich, lieber Michael, ganz herzlich.
Hallo Ingo, ich freue mich auch sehr auf die heutige Folge und ich freue mich natürlich auch sehr, dass ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer dabei seid. Wir werden spannende Dinge hören heute.
Also lass uns mal starten mit einem aktuellen Thema. Eigentlich ist das aktuell sehr einfach, denn die aktuelle politische Lage gibt ja genug Stoff. Dazu sind aber alle würdelosen Diskussionen, Pressekonferenzen, Talkshows und so weiter geführt. Auch wenn das alles hochrelevant ist für uns im Mittelstand, lass uns über was anderes sprechen. Was hast du mitgebracht heute?
Ja, ganz irrelevant ist es nicht in Bezug auf die Politik, aber ich möchte mal auf die Anzahl der Insolvenzen eingehen. Und zwar gibt es da vom Mittelstandsverband eine ganz, ganz interessante Erhebung. Da sind schön die Zahlen von 2010 bis 2023 aufgeführt. Und man kann ja auch die aktuellen Zahlen 2024 lesen. Es geht darum, dass Insolvenzen gesunken sind. Den Tiefpunkt hat es 2021 erreicht mit 14.000. Wir kommen aber aus dem Jahr 2010 mit 32.000. Und im Jahr 2023, also wir schreiben da schon Ampelkrise, wir haben internationale Krisen, wir haben Krieg, wir haben Sanktionen. Und 2023 waren es 17.800, also ein bisschen mehr wie dann in den Corona-Jahren, wobei alle Experten gesagt haben, dass in Corona viele Unternehmen verschont werden von der Zahlungsunfähigkeit durch die Überbrückungshilfen. Und auch die Prognosen waren so, dass nach einer erfolgreichen Corona-Überwindung die Insolvenzen sprunghaft ansteigen werden, zumal auch die Hilfen zurückgezahlt werden müssen.
Lass uns kurz auf die Quelle gehen, damit unsere Hörerinnen und Hörer das nachlesen können. Wir reden über das Institut für Mittelstandsforschung.
Genau, kommt in die Shownotes natürlich. Mhm. Und erhellend dabei ist, dass, wenn wir das hochrechnen, wir, was die Insolvenzen angeht, im Grunde aktuell auf einem Stand von 2015 sind. Und 2015 war, wenn man in der Wirtschaft unterwegs war, wahrlich kein schlechtes Jahr. Also man würde jetzt nicht sagen, das war Krisenzeit 2015. Insofern ist es eigentlich ein normales Niveau. Und man muss auch dazu sagen, dass eine Insolvenz nicht gleich eine Pleite ist, wie es oft gesagt wird.
Ja, mit dem Thema hat sich ja unser Wirtschaftsminister einmal ganz am Anfang kräftig in die Nesseln gesetzt. Das machen wir jetzt nicht. Aber ich fand nochmal ganz interessant die Zahl, dass ja weit über 90% aller Unternehmensbeendigungen freiwillig sind, freiwillig herbeigeführt sind, dass man das Gewerbe abmeldet oder die Firma auflöst. Das heißt, es ist ja nicht so, dass fast alle Unternehmensaufgaben durch eine Insolvenz geprägt sind, sondern über 90% geben ganz bewusst und freiwillig ihr Unternehmen auf, aus den verschiedensten Gründen. Das heißt, dann bleiben nur noch deutlich weniger als 10%, die überhaupt durch die Insolvenz den Laden schließen müssen.
Genau, und da wollen wir euch als Podcast-Verantwortliche auch ein bisschen warnen, dass oft das Thema sehr, sehr unterkomplex kommuniziert wird. Ich glaube, das größere Problem, das wir haben, ist die Nachfolgeregelung. Also da sieht es viel düsterer aus bei Unternehmen. Das stellt viele Unternehmer, die auch gute Unternehmen haben, vor eine große Herausforderung. Aber was Insolvenzen angeht, ist es halt so, dass wir nicht auf einem Stand von 2015 sind. Das zum Ersten. Und zweitens ist auch interessant, wie die Insolvenzen verteilt sind. Da hat man auch interessante Aspekte, dass zum Beispiel auch 2023 das Gesundheitswesen heraussticht, was man sich ja so nicht denken könnte nach der Corona-Phase. Aber tatsächlich haben auch in diesem Bereich die Insolvenzen zugenommen. Und ein weiterer Aspekt, der aus dieser Studie, die natürlich sehr umfangreich ist, aber die ihr euch auch selbst angucken könnt, herauskommt, ist, dass viele dieser insolventen Unternehmen auch fortbestehen. Das heißt nicht, es wird sofort geschlossen, sondern die Unternehmen werden oft übernommen, sie werden in anderer Form weitergeführt und dass diese Zahl schlussendlich nur ein Anhaltspunkt ist. Und wir uns da nicht immer gleich aufwiegeln lassen sollten, wenn so eine Zahl in den Raum geworfen wird.
Lass uns, apropos Anhaltspunkt, das ist der Blick zurück auf die Insolvenzen der letzten Jahre. Lass uns einmal einen ganz kurzen Blick nach vorne wagen. Die allermeisten unserer Hörerinnen und Hörer kennen den IFO-Geschäftsklimaindex, der monatlich erscheint, wo 9000 Unternehmen befragt werden nach ihren aktuellen und zukünftigen Erwartungen, aktueller Geschäftslage und die zukünftigen Erwartungen für die nächsten 6 Monate. Da hatten wir die letzten 3 Male einen Rückgang der Erwartungen und jetzt im Oktober das erste Mal eine Stabilisierung, das heißt sogar einen leichten Anstieg wieder. Auf niedrigem Niveau, ganz klar, aber das IFO-Institut kommt zu dem Schluss, die deutsche Wirtschaft konnte den Sinkflug vorerst stoppen. Das war natürlich alles, wenn wir über Oktober reden, vor der US-Wahl, vor dem Scheitern der Ampelregierung und so weiter. Deswegen werden natürlich die Novemberzahlen nochmal ganz, ganz spannend werden.
Ja, man darf nicht vergessen, dass auch da viele psychologische Faktoren reinkommen. Vor einem anstehenden Regierungswechsel und währenddessen und danach tendieren auch Prognosen dazu, besser zu werden. Also man sieht es jetzt auch nach der Trump-Wahl, wie die Aktienkurse hochgehen, wie auch Bitcoin hochgeht. Das sind diese kurzfristigen Effekte, quasi ein Impuls, dass sich was verändert. Auf der Welle kann man dann reiten, je nachdem, wie lange man die Welle dann reiten kann. Auf jeden Fall ist es durchaus spannend, dass die Hoffnung dann auf eine stabile Regierung natürlich auch die Aussichten besser macht, zumal wir auch in Deutschland zurzeit das Phänomen haben, dass persönlich befragt ein sehr, sehr großer Teil, ich glaube es war bei fast 70%, eigentlich die persönliche Situation als sehr gut ansehen und auch die Prognose. Wenn man aber dann über die Gesamtsituation blickt, die Prognose weitaus negativer ist, was ein bisschen widersprüchlich ist. Aber das sind so diese psychologischen Faktoren mit Regierung und Wirtschaft. Ja, wir werden sehen, wie sich es entwickelt. Auf jeden Fall, bitte prüft mit Fakten diese Argumente, die da wild kursieren und springt bitte nicht auf alles an.
Prüft bitte auch unsere Fakten oder mit euren Fakten unsere Fakten. Wir geben uns Mühe, so gut es geht, alles quellenbasiert und faktenbasiert zu machen, sollte uns da mal irgendwas durchrutschen. Korrigieren wir das gerne und nehmen gerne auch da Hinweise entgegen. So, bevor wir uns hier im politischen, wirtschaftlichen vergaloppieren, freue ich mich sehr, dass wir jetzt zum Gespräch kommen. Und wir gehen mal rüber zu unserem Interview. Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch, weil wir uns schon ein paar Jahre kennen, aber ganz lange nicht gesehen und nicht gesprochen haben. Zu Gast heute bei uns ist Michaela Jaab. Und wie immer die Frage, wer bist du und was ist für dich märchenhaft am Mittelstand?
Hallo Ingo, hallo Michael, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich
auch, dich wiederzusehen und Michael kennenzulernen heute. Ja, du hast es gerade schon gesagt, mein Name ist Michaela Jaab. Ich bin Head of Corporate Culture and Responsibility beim weltgrößten Personaldienstleister, der Hays AG, und Vorständin der Charta der Vielfalt. Und was finde ich märchenhaft am Mittelstand? Ich habe viele Jahre in der Beratung gearbeitet und auch viel mit Konzernen zu tun gehabt. Und im Vergleich liebe ich am Mittelstand die flachen Hierarchien und die Freiheitsgrade und die Möglichkeiten, vieles zu gestalten und die Dynamik und die Entwicklungsmöglichkeiten und dass es einfach kein so riesengroßer Tanker ist, den man in eine andere Richtung bewegen muss, sondern relativ schnell viele Dinge umsetzen kann. Und das gefällt mir sehr gut.
Sehr schön.
Wunderbar.
Was mich da brennend interessiert ist, was macht man in deinem Beruf? Und wie wird man das?
Ja, gute Frage. Also Ich fange mal damit an, wie man das wird. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass das eine sehr aktive und stringente Karriereplanung war, die mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Ich habe es gerade schon erwähnt, ich habe viele Jahre in der Beratung gearbeitet, für unterschiedliche Beratungsunternehmen und hatte dann irgendwann zwei Kleinkinder und Beratung und Kleinkinder waren jetzt nicht so die optimale Lösung. Und dachte, ich suche mir mal einen ordentlichen Job und habe zu Hays gewechselt als Inhouse-Consultant, also die gleiche Rolle, aber eben intern im Unternehmen. Habe da Transformationsprojekte im HR-Bereich begleitet, coole Sachen gemacht, Vergütungsbänder eingeführt, Jobprofile verändert. Und irgendwann 2018 stolperte mir das Thema Diversity so ein bisschen vor die Füße. Wir waren damals schon 65% Frauen bei Hays, aber es gab keine einzige Frau auf den oberen Führungsebenen und sogar den obersten drei Führungsebenen keine einzige und darunter auch nicht viele. Und der Vorstand fragte damals, ob ich da mal so ein kleines Projekt machen könnte und mir das mal angucken kann.
Interessant.
Aus dem kleinen Projekt ist inzwischen eine Abteilung gewachsen. Ich habe dann erst das Thema Diversity Management als Projekt aufgebaut, bin dann irgendwann komplett in die Rolle gewechselt als Head of Diversity und habe jetzt über die vergangenen Jahre noch alle anderen Nachhaltigkeitsthemen mit in meine Verantwortung übernommen. Also ich bin nicht nur für Diversity Inclusion zuständig, sondern auch für die gesamten Klima- und Emissionsthemen, für alle Aha. Themen rund um Wellbeing und Gesundheitsmanagement, für unser Corporate Volunteering Projekt Helping for Your Tomorrow und auch für die ganze Berichterstattung rund um diese Themen.
Nicht schlecht. Wenn ich nochmal fragen darf, über wie viele Mitarbeitende reden wir denn da? Ungefähr.
Ich habe ein Team von insgesamt aktuell 7 Leuten.
Und Hays insgesamt?
Also Hays insgesamt hat in Deutschland 3.500 Mitarbeitende.
Och. Oha, respektabel. Das ist eine ganze Menge. Aber dann sag noch was zur Charta der Vielfalt. Was stellen wir uns darunter vor?
Die Charta der Vielfalt ist ein Verein, eine Organisation mit Sitz in Berlin. Und Kern der Charta der Vielfalt ist diese Charta der Vielfalt. Das ist eine Selbstverpflichtung für Unternehmen zum Thema Diversity and Inclusion. Deutschlandweit haben über 6.000 Unternehmen diese Charta unterzeichnet. Und es gibt etwa 35 Unternehmen, die auch Mitglied bei der Charta sind, also das finanziell unterstützen und strategisch voranbringen. Da sind viele bekannte Großkonzerne wie SAP, Allianz, BASF und Co. dabei. Und auch wir als Hays sind Mitgliedsunternehmen eng vernetzt mit dem Bundeskanzleramt und der Staatsministerin für Integration und Migration. Und da geht es darum, Unternehmen dabei zu unterstützen, Diversity Management einzuführen, sich zu verbessern, Unterstützung zu leisten, Toolboxen anzubieten und so weiter. Und seit September habe ich die Ehre, dort im Vorstand der Charta der Vielfalt mit dabei sein zu dürfen.
Dann lass uns dem Thema mal nähern. Was ist denn nun Diversity und Diversität? Wir haben ja alle so ein ungefähres Bild davon, was das wohl sein könnte. Es hat irgendwas mit Vielfalt zu tun, ganz offensichtlich. Wie definierst du das? Weil wir sind ja im Mittelstand manchmal nicht ganz vorne dabei bei dem Thema. Da kommen wir gleich noch drauf. Was ist denn das eigentlich?
Also ich bin keine Wissenschaftlerin, deswegen gibt es jetzt auch keine wissenschaftliche Definition von mir. Aber in meinen Worten, das Thema heißt nicht Diversity, sondern Diversity and Inclusion. Das ist ganz wichtig. Mhm. Diversity heißt übersetzt logischerweise Vielfalt. Und Vielfalt gibt es in den unterschiedlichsten Dimensionen. Das bekannteste ist natürlich Männlein und Weiblein. Das wird ja oft als erstes damit verknüpft. Es gibt aber auch ganz viele andere Dimensionen, die man sich in dem Thema anschaut. Also wie ist die Altersstruktur in Unternehmen? Welche Hintergründe sozialer Art oder ethnischer Art haben die Mitarbeitenden? Wie geht man mit Mitarbeitenden mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen um? Wie geht man mit Mitarbeitenden um, die verschiedene sexuelle Orientierungen haben? Und so weiter und so fort. Also ein ganzer Blumenstrauß. Und diese Vielfalt im Unternehmen zu haben, ist schön und gut. Aber damit ist ja eigentlich noch nichts erreicht. Die Frage ist ja, ob all diese Perspektiven auch in Entscheidungsprozesse einbezogen werden und ob diese Menschen mit den verschiedenen Perspektiven auch was zu sagen haben. Und man sagt immer so schön, einen Platz am Tisch haben und deren Erfahrungswerte mit einbezogen werden in die Unternehmenssteuerung. Das wäre dann Inclusion.
Und wie ist die Erfahrung? Wir haben jetzt schon einige Jahre Diversity hinter uns. Halber Weg oder noch ganz am Anfang, mal ganz grob eingeschätzt.
Ach, das kommt immer sehr darauf an, welchen Aspekt man sich anguckt. Es gibt ja immer wieder Studien, die sagen, beim jetzigen bei der jetzigen Geschwindigkeit, wie der Anteil an Frauen in Führungspositionen zunimmt, bräuchten wir noch, ich glaube, die letzte Zahl, die ich gehört habe, 134 Jahre bis zu einer Gleichstellung. Das hört sich dann ganz, ganz schrecklich an. Aber wenn man so die letzten, ich sag mal, 10 Jahre zurückguckt, sieht man, dass sich in vielerlei Hinsicht schon vieles verbessert hat, was die Integration von unterschiedlichsten Menschen in den Arbeitsmarkt angeht. Aber das Potenzial, was wir da noch heben können, ist nach wie vor riesig.
Ich glaube, Christian war das doch, oder? Haben wir nicht mehr Christians in DAX-Vorständen als Frauen? Oder irgendwas habe ich neulich mal gesehen. Ne?
Der war
das,
gut.
Ja, das war gut. Ja, der Witz. Ich finde, das wird dem Thema der Ernsthaftigkeit des Themas nicht ganz gerecht, aber irgendwie ist es ganz plakativ. Ne?
Naja, aber es ist doch recht plakativ. Ne?
Ja, genau. Ja. Jetzt hast du das Wort Gleichstellung schon genannt. Ist denn Diversität und Gleichstellung das Gleiche? Geht es darum, gleichzustellen? Oder geht es darum, um gewissen Proports zu haben in der Bevölkerung oder den Bevölkerungsproports in den Führungskräften zu haben? Oder was ist gemeint mit Gleichstellung?
Entscheidend ist ja nicht, dass wir von allem 50-50 haben, sondern dass wir die Gesellschaft, in der wir leben und arbeiten, abbilden, auch in den Unternehmen.
Okay.
Ja, also wir haben 50-50 ungefähr Frauen und Männer in Deutschland, aber nicht in der Arbeitswelt und nicht in den Führungskräften. Wir haben 8-10% Menschen, die sich zur queeren Community dazu rechnen, haben wir die aber auch in Unternehmen und in Führungsebenen. Schwer zu messen, kann man schlecht abfragen, mag ich aber zu bezweifeln. Wir haben viele Prozent Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, die aber wunderbar in den Arbeitsmarkt integriert werden könnten. Wir haben aber in vielen Unternehmen sogar 0% oder vielleicht 1-2% Menschen mit Behinderung, die dort beschäftigt werden. Also darum geht es, jedem entsprechend seiner Möglichkeiten die besten Angebote zu machen und die besten Möglichkeiten zu bieten, um damit Unternehmen erfolgreicher zu machen. Weil man macht das ja nicht aus gutem Willen oder zum Spaß, sondern weil es ein sinnvoller Business Case für Unternehmen ist.
Gibt es dazu Zahlen? Also was ist jetzt ein Beispiel? Was heißt erfolgreicher? Also ich habe das auch schon gelesen, dass ein diverses Unternehmen grundsätzlich auch die Kundenwelt dann besser abbildet und daher erfolgreicher ist, weil man es da so ein bisschen besser spiegelt, wie wenn man jetzt so männlich besetzt zu 90% Techniker und dann an den Consumer-Markt geht, die alle ganz anders ticken. Aber gibt es da irgendwelche Zahlen, Beispiele oder was ist so ein Role Model an Firma für dieses Thema?
Also es gibt unfassbar viele Zahlen und unfassbar viele Studien. Es gab jetzt gerade wieder eine gute Studie von McKinsey, die machen da ganz regelmäßig Studien zu, die nachgewiesen hat, zu wie viel Prozent Unternehmen erfolgreicher sind, die diverse Führungsebenen haben.
Also nicht Hochschulen.
Ich bin nicht so der beste Zahlenmensch, aber okay. Ich glaube, es waren um die 40%.
Aber die Zahlen kommen nicht jetzt aus einer Hochschulecke, die dann irgendwie von knallharten Businessleuten angezweifelt werden kann, sondern tatsächlich aus Beratungsunternehmen, die sich damit dann intensiv beschäftigen. Also das ist ja schon was Handfestes dann.
Die kommen aus allen Ecken und Enden, genau. Okay, alles. Und es gibt ja, also die Frage ist ja, was man messen möchte. Ne? Ja. Natürlich, die Entscheidungsqualität ist höher, also geht man davon aus, dass diverse Unternehmen erfolgreicher sind, weil sie bessere Entscheidungen treffen. Die Mitarbeiterbindung erhöht sich, wenn jeder das Gefühl hat, hier richtig zu sein und sich angenommen zu fühlen und so sein zu dürfen, wie er oder sie ist. Also gibt es niedrigere Fluktuationszahlen. Es gibt extrem viele Studien darüber, besonders bei der Gen Z, wie relevant das Thema für Bewerbende ist und dass sie sich im Zweifel immer für das Unternehmen entscheiden würden, das jetzt nicht nur im Thema Diversity, aber insgesamt beim Thema Nachhaltigkeit besser aufgestellt ist und es auch nach außen transportiert. Also sind sie erfolgreicher in der Anwerbung von Mitarbeitenden. So, also das kann man ja nicht auf einen Faktor zuschneiden, sondern die Frage ist immer, was man messen möchte und da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten.
Aber da springt einen ja die Frage an, warum ist das denn nicht so? Also wenn es nicht nur eine ethische Frage ist, dass man sagt, man möchte jedem die gleiche Chance geben in der Gesellschaft, sondern wenn es tatsächlich ein Business Case ist, wie du es nennst. Das heißt, das ist ja nicht nur so, wir halten es alle für gerechter, dass jeder repräsentiert ist, sondern es lohnt sich sogar noch. Also das ist nicht was, was irgendwas kostet, sondern das lohnt sich fürs Unternehmen. Was ist deine Erfahrung? Das ist sicherlich schwer zu beantworten, aber warum machen wir das nicht?
Also erstmals, viele Unternehmen machen das ja schon und machen das auch sehr erfolgreich, besonders die größeren Unternehmen also gibt es eigentlich kein Unternehmen, das nicht in Diversity Management und entsprechendes Employer Branding und interne Strukturen und so weiter investiert. Das Problem ist, dass sehr viel mit der persönlichen Haltung jedes Einzelnen zu tun hat. Und auch wenn das Management vielleicht verstanden hat oder Einzelne verstanden haben, dass es total sinnvoll ist, funktionieren wir Menschen so, dass wir 3 Millionen Eindrücke gefühlt pro Sekunde kriegen und die sehr schnell abarbeiten müssen. Und da wir alle unconscious biases haben, also alle geprägt sind, alle Erfahrungen gemacht haben und sehr, sehr, gerade im Management, sehr schnell Entscheidungen treffen müssen, neigen wir dazu, unter Stress immer die gleichen Entscheidungen zu treffen und nicht, sag ich mal, die mutige Entscheidung oder nicht nochmal durchzuatmen und zu überlegen, ob das jetzt der beste Weg ist. Und das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen, dass viele Leute es, ich sag mal, intellektuell sehr gut verstanden haben. Aber führt es dann auch dazu, dass jeder einzelne Recruiter, jede Recruiterin, jeder Verantwortliche in einem Fachbereich im Zweifel die richtige Entscheidung trifft? Sicher nicht. Und deswegen ist das ein sehr, sehr langer Prozess, das Thema im Sinne von Kulturwandel strategisch einzuführen. Und das ist natürlich auch langwierig und das braucht Ressourcen. Und gerade in der aktuellen Phase oder im aktuellen Zustand der Wirtschaft ist das leider immer wieder ein Thema, das dann recht schnell von der Agenda fällt.
Jetzt tut uns ja ein bisschen weh, wenn du sagst, gerade große Unternehmen da schon eine ganze Menge. Wenn wir mal auf den Mittelstand kommen, hast du so einen Überblick oder einen Eindruck zumindest, wie es im Mittelstand ums ganze Thema Diversität steht?
Sehr unterschiedlich und, glaube ich, oft sehr stark getrieben von der Geschäftsführung oder eben nicht getrieben. Und im Mittelstand gibt es ganz, ganz viele tolle Dinge, die schon passieren, wo aber jetzt nicht zwingend Diversity draufsteht. Mhm. Also ich glaube, fast jeder lokale Mittelständler unterstützt lokale Initiativen, ist irgendwie in Vereinen aktiv, spendet. Also ne, die Spendenbereitschaft ist ja dann eher auf der regionalen Ebene da und macht viele gute Dinge, bietet den Mitarbeitenden vieles an, weil es ja gerade, also als Mittelständler, wenn man jetzt vielleicht nicht direkt in einer Metropole sitzt und nicht den großen Namen hat, dann ist einem schon klar, dass man mehr tun muss, um Mitarbeitende anzulocken und zu binden. Und da wird auch schon wahnsinnig viel getan. Aber es wird, wie gesagt, oft nicht unter diesen Titel gepackt, was ja auch gut ist, muss es ja gar nicht sein. Es gibt aber durchaus auch nur Mittelständler, die sehr in ihren alten Verhaltensweisen verharren, die große Probleme haben, Fachkräfte zu finden und die eben es noch nicht geschafft haben, da entsprechend den Tanker, obwohl er doch gar nicht so groß ist, zu bewegen.
Die Diversity-Themen sind ja vielfältig. Also es ist ja auch wieder ein Sammelbegriff, in dem ganz, ganz viel reinfällt. Es gibt dann auch immer wieder natürlich Kritik an den Themen. Und da fällt manchmal so dieser Begriff, wenn man das Thema Frauen sieht, dieses Pinkwashing. Mhm. Jedes Thema hat ja also seine Gegner. Du sagst, viele Unternehmen machen das. Die werden ja auch einen Grund haben, warum sie das tun. Wie geraten dann diese Diversity-Themen so unter Feuer manchmal? Also kannst du dir das erklären oder ist da ein Fehler in der Kommunikation auch der Unternehmen oder warum kocht das immer wieder hoch?
Ich glaube, dass das zu Recht an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder angezweifelt wird, weil wir bei Hays haben von Anfang an gesagt, wir kommunizieren nichts nach außen, was wir intern auch zu 100% vertreten können. Das ist aber auch nicht immer der Fall. Also ich habe ja gerade gesagt, ein Großteil der Bewerbenden, gerade in der Gen Z, entscheidet sich im Zweifel fürs schlechtere Paket, aber die bessere Firma, was eben Kultur angeht. Das heißt, viele Unternehmen nutzen es halt auch massiv in der Außenwerbung. Wenn man dann aber sieht, dass intern das, was da versprochen wird, gar nicht gelebt wird, dann ist es natürlich eine große Enttäuschung und die wird dann auch nach außen transportiert. Man sieht wahnsinnig viele Unternehmen, die das ganze Jahr nichts für LGBT-Rechte oder ihre queeren Mitarbeitenden tun, keinerlei interne Strukturen haben, aber Riesenwagen über den Christopher Street Day fahren. Und dann, finde ich, darf man zu Recht mal nachfragen, wo da die Substanz ist, weil es ist ja kein wir schwenken einen Regenbogen und alles wird gut Thema, sondern es muss strukturell, strategisch verankert sein, da muss die Geschäftsführung hinten drin sein, da muss man die entsprechenden Mitarbeitenden mit ins Boot holen. Und mit Fähnchen ist es nicht getan.
Ich mache das fast noch mal ein bisschen größer auf, weil mich das echt gerade bewegt in den Zeiten, in denen wir leben und weil ich mich das irgendwie auch sehr beunruhigt. Wir sehen ja in ganz vielen Ländern ein deutliches Erstarken von sehr konservativen Kräften. Ich habe das den Begriff Tradwives gelernt, also diese sehr traditionellen oder Influencer, die ein sehr, sehr traditionelles Rollenbild von Frauen sehr offensiv prägen. Ich hab nach der Trump-Wahl habe ich eine WhatsApp-Nachricht von einer guten Freundin bekommen, die unter Tränen gesagt hat, ey, warum kämpfen wir seit 50 Jahren für die Frauenrechte, wenn wir plötzlich, wenn die Frauen selber auf einmal so eine Rolle rückwärts machen. Das heißt, dieser Konservatismus, den wir da erleben und das wirklich Erstarken von konservativen, teilweise ultrakonservativen Kräften, beunruhigt dich das genauso und machen wir da gerade so eine Rolle rückwärts und ist das irgendwas, was das ganze Thema, wofür ja wirklich viele, viele Menschen seit vielen Jahren kämpfen, plötzlich irgendein Fall zurück in alte Rollenbilder, wo wir das gerade beobachten?
Ob mich das beunruhigt, fragst du, aber hallo, beunruhigt mich das?
Nicht nur in die Frage hat eine gewisse Tendenz, das ist so,
ja. Ja, ich merkte das. Ja, das beunruhigt mich extrem und ich habe verschiedene Erklärungsansätze, aber natürlich kann ich den Leuten auch nicht in den Kopf gucken. Ich habe bei den jungen Frauen in Deutschland oft das Gefühl, dass sie denken, wir hätten schon so viel erreicht, da muss man gar nicht mehr für kämpfen und dann sich so ein bisschen zurücklehnen. Ich habe auch teilweise das Gefühl, dass sich Frauen, die sich eben bewusst für einige Jahre als Hausfrau oder auch für immer als Hausfrau und Kindererziehung entscheiden, sich teilweise angefeindet fühlen, mindestens genauso oder im gleichen Maße wie Frauen, die früh wieder arbeiten gehen. Also da ist gerade auch unter Frauen oft in der Diskussion eine gewisse Schärfe darüber, welches jetzt der richtige Weg ist. Und ich denke, das ist eine völlig individuelle Frage und jeder Weg ist richtig, wenn man das bewusst entscheidet. Also da tun sich Frauen untereinander, glaube ich, auch gerne mal keinen Gefallen. Und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wie funktionieren Menschen unter Stress und Druck und in den USA ganz besonders, denke ich, auch unter wirtschaftlichen Zwängen. Sie fallen zurück auf das Altbekannte und an irgendwas, was sie sich festhalten können und was irgendwie früher funktioniert hat. Und das wäre meine Hypothese, warum auch da teilweise diese Wahlentscheidungen getroffen werden. Aber was glaubt ihr? Also würde mich interessieren.
Ich glaube, manchmal hängt es an, also was dann später zum Kulturkampf führt, diese sich entscheiden zu müssen. Also dieses fehlende Leben und Leben lassen, sondern sich dann einer Gruppe zugehörig zu fühlen. Also in dem Fall dem Stamm der Nichtarbeitenden oder dem Stamm der vollzeitarbeitenden Frauen, die es irgendwie hinkriegen, so als Role Model für die Business Managerin. Sind halt immer Extreme. Also vielleicht ist da dieses Teilzeitarbeit auch für viele ein guter Mittelweg, der ja aber auch dann wieder angefeindet wird von welchen, die gern Frauen den ganzen Tag im Büro hätten, aus wirtschaftlichen Gründen meistens. Also dieses, ihr müsst mehr arbeiten, dann kommt wieder das Ding, aber wir haben keine Kinderbetreuung. Irgendjemand muss sich um die Kinder kümmern. Also es ist so sehr kontrovers geführt auch in diesem Fall, wie bei vielen solchen soften und komplexen Themen. Da findet man natürlich immer Einfallstore, das zu kritisieren. Was mir aufgefallen ist, diese Teilaspekte der Diversity, also da wird sich ja immer was rausgepflückt, also jetzt LGBTQ. Und da muss man feststellen, ist es nicht manchmal zu kleinteilig kommuniziert, dass normal sterbliche Menschen dann einfach sagen, lasst mich in Ruhe damit. Es ist, weil du kommst ja von 1000 Eigenschaften von einem Mensch, bist du ja am Ende bei einem Individualismus. Also man versucht ja quasi aus einer großen Schublade, Mann, Frau, dann noch eine Schublade aufzumachen, gewisse diverse Themen. Und dann wird dann nochmal sortiert, Migration, Geschlechterverständnis, wie versteht sich ein Mensch in seiner Beziehungsart. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Kombinationen. Also ich kann ja aus 20 Eigenschaften, die so als divers klassifiziert werden, x Millionen Varianten bauen. Also überfordert das nicht einfach dann vielen, die sagen dann eher nee?
Ja und nein, würde ich sagen. Also grundsätzlich versuchen wir im Diversity Management die Themen immer intersektional, nennt man das, zu denken, ne? Also über die Dimensionen hinweg. Und was verbindet denn die Menschen? Also wir haben zum Beispiel bei Hays 5 verschiedene Unternehmensnetzwerke, also Mitarbeitenden-Netzwerke, die sich mit verschiedenen Fokusthemen, also ein Pride-Netzwerk, ein Frauen-Karriere-Netzwerk, wir haben auch ein Väter-Netzwerk, die sich damit beschäftigen. Und das ist natürlich die Gefahr, dass die dann in Silos arbeiten. Was wir zum Beispiel machen, ganz pragmatisch, ist, dass wir einmal im Monat einen Austausch zwischen den Netzwerken machen, wo es immer darum geht, gemeinsame Themen zu identifizieren. Also ne, Themen, die für Mütter interessant sind, sind natürlich auch für Väter interessant. Themen der Familie sind gegebenenfalls auch für die queere Community, wenn sie Kinder haben, interessant. Themen der mentalen Gesundheit sind für die queere Community und ja, für alle, aber also ne, hohe Selbstmordraten hast du vor allem bei Männern oder auch leider bei der queeren Community aufgrund der starken Diskriminierung. Und ich bin ganz bei dir, man muss immer gucken, dass man nicht alles ins Kleinste verpflückt, sondern eben die Gemeinsamkeiten sucht und die Gemeinsamkeiten sind, jeder will sich wohlfühlen und sich nicht verstecken dürfen. Wenn jemand bei der, ich meine, wir sind ja im Unternehmenskontext, wenn jemand seine bestmögliche Performance abliefern möchte und ne, beste, der, quasi der beste Mitarbeitende oder die beste Mitarbeitende sein möchte, wie es ihr oder ihm möglich ist, dann müssen die entsprechenden Rahmenbedingungen da sein. Und dann ist es egal, welche Dimension das ist. Und dann gibt es Maßnahmen, die man vielleicht für Frauen also bei denen man zuerst Frauen im Kopf hatte, als sie eingeführt wurden. Mhm. Ich sage jetzt mal Führung in Teilzeit am Beispiel von Hays. Nachher nehmen das aber ganz viele Menschen ohne Kinder in Anspruch. Wir haben viele ältere Mitarbeitende, die das inzwischen in Anspruch nehmen, weil sie zum Beispiel auch Eltern pflegen müssen und so weiter. Mhm. Mhm. Also breit denken und sich auf diese Einzeldiskussion nicht einlassen, wäre meine Empfehlung.
Sehr gut.
Also, weil du vorhin fragtest, was denkt ihr denn? Wir kriegen ja immer nur so ein gefiltertes Bild, ne? Viel über Social Media und über die Medien. Was mir auffällt, ist, dass es eigentlich ganz wenig Diskurs ne, dazu gibt. Du beschreibst den gerade, dass ihr den sehr offensiv führt. Ich habe das Gefühl, es wird unglaublich viel gesendet. Immer ganz, ganz viel Meinung für ganz, ganz wenig Ahnung. Und es wird Hauptsache irgendetwas rausgehauen und rausgesendet. Also der Aspekt, der mir da total fehlt, ist, dass es eigentlich nur, in Anführungszeichen, nur um Toleranz geht. Lass doch bitte jeden das tun und so sein, wie er mag.
Genau.
Warum? Warum ist denn das? Warum muss denn jeder eine Meinung dazu haben, wie ich bin, wie du bist, wie irgendjemand ist? Und das ist dieses Meinungssenden. Irgendwie haben wir mal verlernt, dann zuzuhören oder einfach nur zu tolerieren. Wenn das jemand einfach nicht möchte, wie ich das möchte, wenn jemand eine andere Meinung hat. Und das, da komme ich nur auf den Punkt von vorhin. Die Intoleranz haben wir jetzt ja gerade, erleben wir jetzt gerade in den USA, was da passiert irgendwie, wo wir eine ganz klare Meinung nicht für etwas, sondern wirklich ganz viel gegen etwas haben. Beunruhigt mich tatsächlich. Aber am Ende ist es doch, also wärst du deinen Job relativ schnell los, wenn wir alle das Gefühl hätten, ja, dann lass mich doch halt machen, wie ich mag. Oder so sein, wie ich bin. Und ich nehme nur den Punkt nochmal, wenn du vorhin gesagt hast, als meine Frau und ich uns damals entschieden haben, meine Frau bleibt eine Zeit lang zu Hause, als die Kinder kamen, da sagte die immer, ey, im allernervigsten sind die anderen Mütter, die mir permanent sagen, wie du arbeitest nicht, warum arbeitest du denn nicht sofort wieder? Und meine Frau sich permanent rechtfertigen musste, warum sie das denn nicht tut. Du hast es ja gesagt, völlig hoch individuelle Entscheidungen, wenn wir schon unsere Gründe für gehabt haben. Und haben wir so ein bisschen diese Toleranz da verlernt, oder die ihr uns gerade in der Diskussion wieder vielleicht ein bisschen beibringen wollt?
Oh, da habe ich so viele Aspekte, auf die ich jetzt gerne eingehen würde.
Wie okay, machen wir mach das, was oben aufliegt.
Also, ich glaube, was den Diskurs insgesamt angeht, das ist ja keine Frage von Diversity, Inclusion. Das siehst du ja bei jeglichen politischen, wirtschaftlichen, sonst was Themen, das in der Gesellschaft gefühlt man die Fähigkeit zum konstruktiven Diskurs gefühlt verloren hat. Und da bin ich ganz bei dir. Aber das ist kein Diversity-spezifisches Thema oder kein D&I-Thema aus meiner Sicht.
Es ist halt sehr plakativ, ne?
Also sehr plakativ, so, ja. Personal Branding. Ich weiß ganz genau, mit dieser plakativen Ansage kriege ich irgendwie viele Kommentare und Likes. Ob ich jetzt da wirklich dahinter stehe, ist mal zweitrangig, aber ich werde damit sichtbar. Das finde ich insgesamt kritisch. Was das Thema individuelle Entscheidung angeht, bin ich total bei dir, Ingo. Grundsätzlich, das Problem ist nur, so eine Entscheidung zu treffen für einen gewissen Zeitraum ist ja völlig okay, aber ich glaube, dass die wenigsten Frauen sich über die langfristigen Folgen im Klaren sind und auch mit ihrem Partner so einen konstruktiven Diskurs darüber geführt haben, was das für Rentenpunkte bedeutet, was das für Altersarmut bedeutet, was das für alle möglichen Konsequenzen bedeutet. Denn ich wünsche euch von Herzen, dass ihr bis ans Ende eures Lebens zusammen seid. Es ist aber leider in sehr, sehr vielen Fällen nicht so. Und dann sind ganz, ganz viele Frauen schlecht abgesichert. Und das ist eine Entscheidung, die man gemeinsam trifft, aber die wenigsten sprechen dann auch über das, was passiert, wenn es nicht funktioniert. Oder ne, wie sind meine Karrierechancen, wenn ich wieder einsteige, deutlich schlechter. Wenn ich ein paar Jahre rausfahre, werde ich nicht annähernd wieder das verdienen, wenn es dumm läuft, was ich vorher verdient habe. Oder fange ganz unten wieder an, mich hochzuarbeiten. Und das in der, ich sag mal, in der rosaroten Welt des Babys kriegen und wenn man da die Entscheidung trifft, denken die wenigsten da dran.
Ja, das Toxische an diesem Social Media ist ja, dass diese Influencerinnen aus den Staaten, die verdienen ja dann mehr wie ihre Männer, indem sie propagieren, zu Hause zu bleiben, was ja völlig absurd ist. Eigentlich sind sie ja geschäftstätig, bloß halt vom Homeoffice aus.
Und du meinst sagen diese Tradwives?
Ja, also ganz, ganz skurrile Entwicklungen, die da stattfinden. Also ich würde nicht sagen, dass die nichts arbeiten, sondern die sind eine durchperfektionierte Salesmaschinen für ihre Sache. Wobei ich nochmal auf die Anmerkung von dir, Ingo, zurückkommen wollte, dieses sich raushalten ist nicht leicht, weil du bist ja in so einer polarisierten Umgebung gezwungen, dich da oftmals irgendwo dazuzustellen. Denn jetzt stell dir mal eine Firma vor, du hast jetzt 10 Leute, die dafür und 10 dagegen. Und in der Mitte sagt einer, ja, ich sehe das neutral, seid wie ihr wollt. Der ist aber dann sehr allein, ne? Also der wird ja zerrieben quasi zwischen den Fronten. Und es fällt nicht leicht, in diesem Tribalismus heutzutage sich da rauszuhalten. Also es ist fast mehr Kraft nötig, eine neutrale Stellung einzuhalten und so die Aspekte abzuwägen und sich da neutral zu zeigen und tolerant zu zeigen, wie sich da immer auf eine Seite zu schlagen. Weil die sind schon stark, die Pole. Also
aber ich glaube, um raushalten geht es gar nicht. Es geht darum, also raushalten heißt ja, ich habe keine Meinung dazu, sondern meine Meinung ist, lass den anderen bitte so sein, wie er mag. Und das, finde ich, ist eine sehr klare Meinung. Sei bitte tolerant gegenüber dem, auch wenn der anders ist, als du es vielleicht für richtig hältst. Und das ist ja eine Meinung.
Aber Toleranz wird ja schon angegriffen heute. Also schon tolerant zu sein, ist für manche ein Feindbild. Also.
Aber das bin ich bereit auszuhalten. Also wenn mich jemand wegen Toleranz angreift, oh gut, da halte ich dagegen. Aber jetzt quatschen wir hier und haben vergessen unseren Gast hier.
Nein, das ist doch schön. Umso besser. Wenn du ich quatsche, dann habt ihr ja nur meine Perspektive. Ich bin ja ein Fan von verschiedenen Perspektiven.
Ja, habt ihr auch Erfahrungen gemacht? Intern, also so mit so Gruppen, die sich da auch ein bisschen wehren.
Ja, sicher. Ja, klar. Also ich glaube, grundsätzlich ist es ein Trugschluss zu denken, dass Vielfalt einfacher ist. Es ist ja immer sehr, sehr viel schneller und entspannter in einer homogenen Gruppe, die sich schon lange kennt, die die gleichen Perspektiven hat, eine Entscheidung zu treffen oder etwas zu diskutieren, weil man hat ja sehr ähnliche Einstellungen. Hm. Wenn man jetzt einen Tisch voller unterschiedlicher Perspektiven, Ideen, Prägungen etc. hat, dann ist es natürlich anstrengender, zu einer Lösung zu kommen. Man wird sehr viel mehr diskutieren, es wird länger dauern, bis man zu einer Entscheidung kommt, aber die Entscheidungsqualität ist natürlich deutlich einfacher. Dessen muss man sich auf jeden Fall bewusst sein, wenn man sich entscheidet, darin zu investieren. Und der zweite Punkt war das Thema, wie positioniere ich mich oder wo knallen die Fronten aufeinander? Und auch das ist natürlich nicht einfach. Wir haben bei uns bei Health intern eine Menge Schulungen, wo es ganz, ganz oft auch einfach um das Thema Allyship geht. Also wie lerne ich einer Person zur Seite zu stehen, die vielleicht nicht ist wie ich, von der ich aber merke, dass sie gerade sich unwohl fühlt, dass irgendwas gesagt wurde, was für sie sich nicht gut angefühlt hat, etc. Und dann muss man schon ganz schön mutig sein, gerade am Anfang, wenn es noch nicht so eingeübt ist, in einer großen Gruppe zu sagen, Moment mal, habe ich dich gerade richtig verstanden? Das kam mir gerade komisch vor. Oder notfalls einem auch verbal eine reinzuhauen und zu sagen, sorry, aber das passt überhaupt nicht hier zu unserem Werteverständnis. Mhm. Das erfordert Mut und auch ein bisschen Übung, ehrlich gesagt.
Aber das trainiert ihr richtig im Unternehmen? Ihr trainiert die Art der Diskussion?
Naja, wir haben verpflichtende Diversity-Inclusion-Schulungen, die jedes Jahr vom Vorstand bis zum Mitarbeitenden jeder machen muss, wo es viel um Allyship geht. Wir machen viele verschiedene sogenannte Awareness-Sessions, wo wir dann auch unterschiedlichste Menschen einladen, wo wir über Antidiskriminierung etc. sprechen. Wir haben all unsere Kommunikationsmitarbeitenden vom Business Council for Democracy speziell ausbilden lassen, wie man sich gegen Fake News, Hassrede, Desinformation, besonders im Bereich Social Media positioniert, wie man damit umgeht. Wir hatten jetzt gerade letzte Woche 5 Jahre Diversity Council, das ist quasi so unser übergreifendes Gremium über alle Netzwerke und Initiativen. Da haben wir Bullshit Bingo gespielt, da haben wir quasi entsprechende Sätze jedem zugelost und dann immer in Zweierpaaren quasi geübt am konkreten Fall, wie man sich mit welchen Strategien, mit Ich-Botschaften, mit Emotionen, mit gibt es bei der Charta der Vielfalt findet, da man eine wunderbare Liste an Strategien, wie man in den Diskurs gehen kann. Und das haben wir dann konkret geübt, ja. Und die RepräsentantInnen aus dem Diversity Council nehmen das dann mit in ihre Einheiten und üben das auch da.
Geht es dir manchmal so, dass du einfach keine Lust mehr hast, mit jemandem zu diskutieren? Ich kann mir vorstellen, du triffst ab und zu mal auf, ja, auf wen auch immer, wo du sagst, ey, das hat jetzt einfach keinen Sinn. Und jetzt kann ich mir hier nochmal den Mund fusselig reden. Ich lasse es jetzt einfach. Das müsste dir doch ab und zu mal passieren, oder?
Ja, das passiert mir ganz regelmäßig, ehrlich gesagt. Meine Söhne spielen beide sehr viel und erfolgreich Fußball. Das heißt, ich verbringe all meine Wochenende am Fußballrand.
Oh, der Hotspot.
Ohne da jetzt Klischees befeuern zu wollen, da gibt es ganz, ganz tolle Menschen, die da an der Seite stehen, aber man hört schon durchaus auch mal Sätze, bei denen ich eigentlich sofort anspringen sollte. Und interessanterweise geht dann mein Mann, der beruflich mit den Themen gar nichts am Hut hat, immer sehr schnell in die Diskussion und kämpft da. Und dann guckt er mich danach an und sagt, wieso hast du denn jetzt nichts gesagt? Und dann sage ich, ey, ganz ehrlich, es ist Sonntagmittag, ich habe mir die ganze Woche den Mund fusselig geredet. Ich kann nicht jeden retten. Das ist einfach so. Und dann, dann lasse ich manchmal andere die Kämpfe für mich ausfechten.
Aber schönes Beispiel.
Das ist wirklich der Hotspot, ne? Der Schmelztiegel aller Meinungen da am Fußballfeldrand. Okay, wir möchten immer positiv enden. Und deshalb ist immer so die Frage, was macht denn Hoffnung im Mittelstand für das Thema Diversity? Was?
Danke für den Hinweis.
Die Hörerinnen und Hörer sehen es nicht, du nix. Also, was macht Hoffnung? Irgendwie sind wir auf einem vernünftigen Weg im Mittelstand.
Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ganz, ganz viele Unternehmen machen schon sensationelle Dinge, auch wenn da nicht immer Diversity Inclusion draufsteht. Und ich glaube, ganz, ganz viele Unternehmen verstehen immer mehr den nicht nur ethischen, sondern auch geschäftstechnischen Sinn, der dahinter steht. Ich glaube, wer nicht freiwillig auf den Zug aufspringt und die Vorteile versteht, wird zunehmend von allen Seiten gezwungen, das zu tun. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass im Rahmen der ganzen Berichtspflichten, die man in Zukunft offenlegen muss, im Rahmen dessen, was Investoren und Mitarbeitende wirklich auch aktiv einfordern, es in den nächsten Jahren noch Unternehmen geben wird, die sich dem Thema komplett verschließen. Denn sie werden einfach massive Nachteile gegenüber dem Wettbewerb oder auf ihrem Markt haben. Insofern, viele machen das freiwillig und die, die es nicht freiwillig machen, die.
Die kriegen wir auch noch.
Die kriegen wir auch noch, genau.
Okay. Ja, vielen Dank. Es war wirklich sehr erhellend und ich glaube, da kann man auch noch stundenlang in die Details gehen bei dem Thema. Also
das ganz sicher.
Endlos interessant.
Also das war mein Gedanke gerade. Ich bin sicher, wir werden dich nochmal anfragen, weil wir haben ja nur so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, aber ich könnte jetzt auch noch stundenlang weiterreden. Michael, wenn ich uns so angucke, sind wir auf einem vernünftigen Weg bei uns in der Firma? Ich glaube, wir sind eins dieser Unternehmen, was so ganz, ganz viel macht, aber das Wort Diversity, ich weiß gar nicht, ob das bei uns irgendwo auftaucht.
Doch, das taucht ja schon auf.
Wir suchen gerade eine Stelle, wo die, also klassische männliche Führungsrolle, hätte ich gesagt, wo wir die ausgeschrieben haben und haben dem Personalberater gesagt, als ein wichtiges Kriterium, es sollte eine Frau sein. Und es geht, muss man sagen, hat er auch gesagt, ja, ist ungewöhnlich für die Stelle, aber geht, wir kriegen das irgendwie hin. Am Ende muss man natürlich immer sagen, ja, Kompetenz geht natürlich irgendwann bei uns auch vor Geschlecht.
Das sollte immer so sein, ja.
Okay. Michael, ganz, ganz lieben Dank. War wunderbar, dass du da warst.
Spannende Sache, echt gut.
Und hoffentlich bis bald.
Martin. Sehr gerne.
Bis dann.
Bis Danke. Ganz bald. Macht's gut. Tschüss.
Ciao. Ciao.
So, ich mag die Michaela ja gerne. Die ist echt klug und die hat eine Menge zu erzählen. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass sie da war. Was war für dich das große Takeaway?
Also ich fand sie sehr sympathisch und nicht so, wie man manchmal Menschen, die sich um so konfliktreiche Themen kümmern, einschätzen würde. Ich habe sie jetzt nicht als militant oder sonst irgendwas, sondern sehr verständnisvoll, sehr offen und auch nicht irgendwie verbittert in dem Thema, weil man könnte ja denken, so komplex und so schwierig, gerade auch heutzutage das ist, dass da irgendwie so harte Kämpfer Naturen, aber gar nee, nicht.
Sehr, also. Sehr, sehr differenziert. Aber ich glaube, das musste auch sein. Da musste eben auch sehr ausgleichend sein in so einem Thema, wenn du auf die Spielwiese gehst. Mir ist nochmal klar geworden, wie komplex es einfach auch ist. Ne? Also mir ist klar geworden, wie dünn das Eis oft ist. Wir haben ja so ein paar Mal so ein bisschen rumgeeiert und so, ah, kann man das sagen, darf man das sagen? Da merke ich auch selber, wie ich mich manchmal schwer tue. Was darf man sagen, was darf man nicht sagen? Jetzt darf man, eigentlich darf man alles sagen, aber trotzdem ist es ja ganz schön dünnes Eis. Aber es ist eben echt ein komplexes Thema und wir müssen unbedingt nochmal sprechen darüber.
Es sind zu viele Themen da mit in diesem Diversity-Begriff drin. Dieses Reinpacken von allem, was irgendwie an Unterschiedlichkeit so auftaucht, das finde ich schade eigentlich, weil die Einzelaspekte, die sind so interessant. Also ob das jetzt Ethnie ist oder sexuelle Orientierung oder irgendwelche Hintergründe. Es gibt ja auch da in der Diversity-Geschichte viele Aspekte, die gar nicht mal eben diese polarisierenden Themen sind, sondern einfach individueller Hintergrund. Man hat es vorhin auch gehört mit der Pflege von Eltern. Das kann ja alle betreffen. Das sind ja andere Diversity-Themen völlig egal, sondern das, so, man ist Kind, also hat man Eltern. Mhm. Also kann das tatsächlich jeden auf diesem Planeten betreffen. Und das stellt Menschen tatsächlich vor Herausforderungen, die sie dann natürlich gegenüber anderen benachteiligen. Und eben diese Benachteiligung dann auch zu sehen und den Menschen zu helfen und anderen Verständnis für deren Situation. Warum ist die Kollegin, der Kollege, der Pflegende jetzt nicht so leistungsbereit? Warum fällt er in seiner Leistung ab? Das ist auch eine Toleranz, wo Unternehmen akzeptieren müssen, dass nicht jeder plötzlich das Rennpferd bleibt, wenn er plötzlich noch 4 Stunden nach Feierabend sich um Essen und Waschen und Umbetten von einem Elternteil kümmern muss. Also, und man immer sagt, ja, man braucht das optimale Team und Leistungsbereitschaft und man fördert Teams und das Teambuilding, dass das alles optimal und gewinnbringend funktioniert. Auf der anderen Seite ist jetzt da ein Faktor, der sagt, kann ja gar nicht, weil die individuellen Situationen so unterschiedlich sind, sehe den wirtschaftlichen Vorteil doch darin und nicht nur in dieser Leistungsebene. Ja.
Aber wenn ich mich so an die letzten Jahrzehnte mal zurückerinnere, dann muss man ja auch mal anerkennen, welchen Weg wir schon zurückgelegt haben. Und ich habe zwischendurch mal so gedacht, während meiner Schulzeit, viele, viele Jahre her, so in den 80ern, da kannte ich bei uns aus der Stufe keinen einzigen oder keine einzige Homosexuelle. Ich wusste das von niemandem.
Ja, offiziell.
Genau, offiziell. Nee, aber ich wusste es tatsächlich auch von niemandem. Es war überhaupt kein Thema, wurde nicht besprochen und war so ein Tabuthema. Und da dachte ich mir, wenn ich meine Kinder denke, natürlich wissen die das voneinander und natürlich wissen die das innerhalb der Stufe und das wäre ein unglaublich offenen Umgang, die mittlerweile damit haben. Oder denk mal, wir müssen ja gar nicht so weit zurückgehen, als Homosexualität noch strafbar war, die Rechte der Frauen. Wir reden ja nur über wenige Jahrzehnte, in denen sich das alles entwickelt hat. Ich glaube, dass mich da keiner falsch versteht, wir sind noch ganz, ganz weit weg von gut. Aber wir sind eben schon auf dem Weg und haben eben auch schon einen ganz schönen Weg hinter uns und haben auch, ich glaube, wenn ich sage wir, meine ich uns als Gesellschaft, echt schon eine Menge erreicht.
Also ich glaube, da ist der Raum Schule ein schwieriges Beispiel. Ich glaube, das ist heute noch so, dass sich da selten welche outen. Also weil zu viele Aspekte da aufeinanderprallen. Das gleiche wie der Fußballplatz, wo sich bis heute ja ganz viele schwer tun. Ja. Ich glaube, in den Firmen und in der Freizeit ist es ja viel offener geworden, das auszuleben. Also man kann das durchaus auch offen kommunizieren. Ich finde, zumal ich persönlich aus der Werbebranche komme, da war das viele, viele Jahre früher völlig akzeptiert. Das ist teilweise eine Auszeichnung, etwas exotischere Menschen um sich zu haben. Also was es nicht besser macht. Also ich finde es teilweise verstörend, sich zu schmücken mit sowas. Also da kommen in ganz seltsame Diskussionen rein. Also ist man da wirklich divers? Ist man da bei sich selbst oder ist man dann einfach nur ein Clown und wird das dann alles verniedlicht? Also da finde ich es dann auch schwierig, von denjenigen da überhaupt dieses Spiel mitzumachen, weil ich finde, das instrumentalisiert die Diversität wiederum in eine ganz komische Ecke. Also Leben und Leben lassen ist noch mein Lieblingsspruch dazu. Also dieses Akzeptieren und auch teilweise helfen. Ich fand diesen Zivilcouragen-Begriff, den ich jetzt nicht mehr weiß, ich werde ihn aber noch mal hören und in die Shownotes schreiben, den fand ich sehr gut. Also nicht nur akzeptieren, nicht nur tolerieren, sondern auch, wenn man sieht, dass da was schief läuft, aktiv einzugreifen. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir alle an uns arbeiten können.
Michael Mann am Fußballplatz war das, ne?
Ja. An dem sie erzählt hat. Ja, aber sie hatte da einen Spezialbegriff dafür. Also, ja,
müssen wir gleich nochmal reinhören.
Ja, ich muss reinhören.
Ja. Also wenn ich mir irgendwas wünschen würde, dann, dass wir wegkommen von dieser Zuweisung von Eigenschaften aufgrund von irgendeiner Identität. Mhm. Männer sind so, Frauen sind so, alte weiße Männer sind so, Homosexuelle sind auf eine bestimmte Art und Weise, sondern dass wir irgendwie akzeptieren, dass das eben wirklich eine hochindividuelle Angelegenheit von jedem ist. Und du hast das vorhin ja gesagt, wir sind ja alle eine Vielzahl, eine Kombination aus einer Vielzahl an Eigenschaften. Und das ist das, was mich wirklich stört in der Diskussion, dass wir aufgrund von Einzelmerkmalen Menschen Eigenschaften zuweisen. Und dann, das ist eben genau das Ende der Toleranz. In dem Moment, wo wir das tun und sagen, Männer sind auf eine bestimmte Art und Weise und Frauen sind auch auf eine bestimmte Art und Weise, dann sprechen wir uns selbst da jede Möglichkeit ab, individuell zu sein. Und das würde ich mir wünschen, dass wir da irgendwie mal drüber hinwegkommen.
Ja, es nimmt uns auch viel Lebenslust. Also ich glaube, wären wir ein bisschen weniger Schublade, wären wir ein bisschen, würden wir auf die Sachen vielleicht gar nicht so achten, sondern würden es einfach akzeptieren, dass die Dinge sind, wie sie sind, dann würden wir uns vielleicht ein bisschen freier bewegen, ohne diese Vorurteile. Klar muss man sich's bewusst machen, weil wir alle unseren Hintergrund haben, wo wir teilweise auch so Stereotype leben, die wir eigentlich vermeiden sollen. Also man muss, das ist dieser Widerspruch, man muss bewusst mit dem Thema umgehen, um sich selbst dabei zu erwischen, in welchen Schubladen und Vorurteilen man da denkt, um sich davon auch frei zu machen und es dann auch wiederum Kindern vorzuleben, dass das eigentlich kein Thema ist. Auf der anderen Seite macht es das Leben dann doch schwer, über alles nachdenken zu müssen. Und das wollen viele, glaube ich, nicht. Die sagen, ich habe es schon schwer genug, dann kümmere ich mich auch nicht um das Thema. Diese Menschen dafür zu begeistern, ein bisschen bewusster mit dem Thema umzugehen, wäre vielleicht schon mal ein Fortschritt. Weil auch hier denke ich, dass viele dann sagen, nee, ich bin da lieber dagegen, wie dass ich mich damit auch noch belaste. Mhm.
So, raus aus den Schubladen ist das Schlusswort für heute. Ist insgesamt ein bisschen länger geworden als sonst. Liegt ganz sicher auch an der Komplexität und wir können, glaube ich, noch sehr, sehr lange darüber sprechen und werden das mit Michaela auch nochmal tun. Dass wir hier und da mal Meinungen vertreten, die nicht jeder andere auch so vertritt, das nehmen wir ganz bewusst in Kauf. Wir haben uns ja in das Thema reingestürzt.
Gibt es dann richtig und dann falsch?
Also ich weiß nicht. Aber es gibt eben Meinungen und das ist beim Thema Finanzierung und viele andere Themen sicherlich einfacher. Und bei dem Thema, jeder, der sich jetzt gerade irgendwie irgendwo auf den Slips getreten fühlt, auf die Füße getreten fühlt, eine andere Meinung hat, schreibt uns gerne. Wir sind da offen für jeden Kommentar und offen auch für jede Rückmeldung. Dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Märchenland Mittelstand.
Da machen wir noch mal eine extra Session
zusammen. Oh, wir müssen noch mal sprechen.
Was man da tun kann.